8 Tage, 4 Staaten, 2 Parteien. Wer wird die Mehrheit im Kongress holen? Was eine Woche vor den Zwischenwahlen besonders im Fokus steht? Unser Thema diese Woche.
Hey guys! Welcome to Amerika übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
And I'm Jennifer Bourguignon.
Hello everyone. Heute Dienstag, die 1. November. Wir sind genau eine Woche von der Midterm-Zwischenwahl am 8. November. Wendy, in einer Woche ist es soweit. Wir haben jede Woche vor die letzten paar Monate diskutiert die Themen der Stimmung, der Bedeutung, die Umfragen, die Wahrscheinlichkeiten. Und jetzt sind wir in die Home Stretch, wie man sagt. Wir sind kurz dafür. Also muss man sagen, es gibt so viel, das los ist in die letzte Woche seit unserem letzten Podcast. Also Elon Musk hat Twitter gekauft. Es gab eine Attacke an der Mann von Nancy Pelosi bei ihm zu Hause. Donald Trump hat irgendwas gepostet auf sein Truth Social mit einer Foto und einer Headline, wo es steht, der Sturm kommt. Ich meine, was auch immer das bedeutet. Aber nicht nur das. Gestern Abend gab ein Film im Fernseher zu sehen. In der ARD läuft Trump, Biden, mein US-Familie und ich. Ein Film, wo unsere Zuhörer kennen ein paar von die Protagonisten da drin, zum Beispiel mein Vater, war wieder zu sehen mit seiner Meinung.
Und Jennifer, ja, du warst ja auch dabei. Und Ingo natürlich.
Genau, wir waren auch dabei. Hoffentlich, ne, wieder das Ziel von der Film war, ein paar Leute vorzustellen mit ihrer, in ihre eigenen Worte, ihre Gedanken über, was die wichtigsten Themen sind, wie es läuft in Amerika. Also wir haben meinen Vater wieder gefragt. In der ersten Film hat er gesagt, wenn Biden gewählt sein würde, er würde ihm eine Chance geben. Und dann, wir haben in der Film darüber gesprochen, ob er richtig Biden eine Chance gegeben hat und was er denkt. Und ja, Spoiler Alert, er sagte, this country is being run by idiots. Insofern, seine Meinung hat nicht viel geändert.
Es ist jetzt in die ARD-Mediathek zu sehen. Ich kann das echt empfehlen, Jeff. Ich finde, dass deine Familie ist so politisch diverse, ist dieses Land dann spiegelt. Und deswegen dann durch alle diese Reden mit deiner Familie kann man die USA jetzt viel besser verstehen. Ich empfehle das.
Und vielen Dank, Wendy. Das ist genau der Ziel von der Film, ein bisschen ein paar tiefer reinzuschauen in die Themen. Und also du und ich sind so häufig gefragt, was Amerikaner denken und warum denken die so oder warum wollen die alle Waffen haben. Der Film war der Möglichkeit, also zu hören von nicht nur uns und aber die von anderen Leuten direkt in ihrer Meinung. Und klar, der USA ist sehr groß und der Meinungen sind sehr, sehr divers. Aber wir wollten ein paar Geschichte erzählen und hoffentlich, das gibt eine tiefere Blick rein, zu verstehen, was in den USA im Moment kurz vor der Zwischenwahl los ist und wie die Leute das sehen. Und jetzt zurück zum Zwischenwahl. Genau das ist unser Punkt. Wir haben einen groben Überblick gegeben letzte Woche, diese Woche, wie versprochen. Wir wollten ein bisschen tiefer reingehen in besonders 4 sehr wichtige Bundesstaaten, wofür wir wirklich Interesse haben und warum, was da los ist, wer sind die Hauptprotagonisten, die Hauptkandidaten und so weiter. Und deswegen haben wir 4 Bundesstaaten ausgesucht für diese Woche. Und die sind Georgia, Nevada, Pennsylvania und Arizona. Es gibt auch ein paar andere, wir gucken ein bisschen auch rein, aber die sind die 4. Die könnte die große Konsequenzen haben für die nächsten 2 Jahre von Bidens Amtszeit. Ich sage das nochmal. Wer wird gewählt nächste Woche? Alle Repräsentanten im Repräsentantenhaus wird wiedergewählt, weil die haben ein Mandat für 2 Jahre. Das heißt, jedes 2 Jahre, die sind wiedergewählt. Im Senat, der andere Teil von der Kongress, es gibt 100 Senatoren. Jeder Bundesstaat hat 2. Und Senator sind immer gewählt für 6 Jahre. Das heißt, jede 2 Jahre sind eine dritte wiedergewählt. Und jetzt schauen wir rein in ein paar sehr wichtige Bundesstaaten, wo die sind wirklich Neck und Neck, wie man sagt auf Englisch. Also haben wir das übersetzt schon, Nacken und Nacken? Oder ich habe vergessen, wie man das auf Deutsch sagt, aber Neck und Neck bedeutet, das ist sehr, sehr, sehr knapp. Normalerweise in einer Zwischenwahl, der Präsidentspartei verliert ziemlich heftig. Auch im Haus bei Trump, in seinen Zwischenwahlen, hat die Republikaner 40 Stelle verloren im Haus. In Obamas erste Zwischenwahl haben Demokraten über 60 Stelle verloren im Haus. Jede Umfrage, fast jeder Modell zeigt, dass es wird auf jeden Fall sein, dass die Demokraten verlieren der Mehrheit im Haus. Wir schauen nicht so tief rein in der House Race, aber was wir schauen rein besonders, ist im Senat. Biden hat alle 4 von diesen 4 Bundesstaaten gewonnen in 2020. Die Mehrheit hat Demokraten unterstützt. Aber es ist eine andere Zeit jetzt. Wie wir wissen, die meisten von Amerikanern, die merken, dass Sprit kostet mehr. Die merken, dass ihre Dollar gehen nicht so weit wie früher. Und wie so häufig, ob das der Präsident schuld ist oder nicht, die gucken Richtung Weißen Haus und glauben, dass es ist der Schuld. Und deswegen auch haben wir gesehen auf der Campaign Trail, dass viele Demokraten haben Biden nicht dabei auf der Bühne oder erwähnen der Präsident nicht. Obwohl, wir müssen auch sagen, dass viele republikanische Kandidaten haben auch nicht Trump dabei. In 2020 gab die ganze Aufmerksamkeit von der ganzen Welt auf der USA, wer gewinnt, Biden oder Trump. Typischerweise in einer Zwischenwahl sind Leute nicht so besonders interessiert. Aber es gibt so viel ins Spiel dieses Mal. Was genau ist ins Spiel?
Wie du gesagt hast, wir gehen davon aus, dass die Demokraten den Repräsentantenhaus Mehrheit verlieren werden. Was das bedeutet, haben schon die Republikaner gesagt, Untersuchungen von vielen von den demokratischen Amtsinhaber, Amtsenthebungsverfahren sind schon vorbereitet für Joe Biden und anderen.
Die Republikaner haben schon gesagt,
es war ein Witch Hunt in den letzten Jahren und wir werden das jetzt zurückgeben an die Demokraten. Wenn die Republikaner auch der Mehrheit im Senat gewinnen, hat es viel Bedeutung. Ab jetzt nur sehr moderat Richter werden bestätigt, wenn der Senat in die Hände von den Republikanern ist. Wir werden Probleme haben, falls wir internationale Abkommen durchbringen wollen. Es kann sein, dass die gar nicht dann unterschrieben sein werden, weil das ist auch eine Aufgabe von der Senat. Und auch die legislative Wünsche, die mit dem Haushalt zu tun haben von den Republikanern, die konnten schon durchkommen, weil die brauchen nur 51 Stimmen. Die Steuererhöhungen, die gerade eben durchgekommen sind, werden rückgängig gemacht. Geld für Klimaschutz und die Verfolgung von Steuerhinterziehern konnte auch jetzt verschwinden. Alle die Lieblingsthemen für Joe Biden bleiben dann aus. Abtreibungsrechte, Wahlrechte, Geld für Kinderbetreuung, College für alle. Einig dann wird Stillstand für alle die demokratische Wünsche in die nächsten Jahren. Und auf jeden Fall muss Joe Biden seine Veto-Option bereitstellen.
Lass uns nicht vergessen, Wendy, das ist das erste Wahl seit der 2020 Präsidentswahl, als Donald Trump hat gesagt, dass er war der richtige Gewinner, dass es gab Wahlbetrug und hat der Big Lie verbreitet. Also wir merken jetzt die Auswirkungen von The Big Lie als OSZE, das ist die Organisation, mit wem ich auch Wahlbeobachter bin. Die sind rausgekommen letzte Woche mit einem Zwischenbericht. Und die haben gesagt, dass sie haben eine Reihe von Problemen gesehen, darunter Gewalt, Androhungen gegen Wahlhelfer, weit verbreitete Fehlerinformationen über die Wahlen sowie mögliche Wahlunterdrückung und Einschüchterung der Wähler. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das wird eine andere Wahl sein dieses Mal. Ehrlich gesagt, diese Sachen könnte verschiedene Auswirkungen haben und wir wissen einfach noch nicht, wie es laufen wird. Mit das alles im Kopf, Wendy, es gibt 4 Bundesstaaten, dass wir würden sehr nah beobachten am Wahlabend und in die kommenden Tage danach. Die sind alle Swing States. Sie könnte die Mehrheit für den Senat bedeuten, dass entweder die Demokraten das behalten oder dass es geht zu Republikanern. Alle sind sehr eng. Es ist anyone's race, wie man sagt. Das könnte jeder immer noch gewinnen. Also jeden Tag kommt neue Info raus, wer ist ein paar Punkte nach vorne oder nach hinten. Es liegt an A, wie viele Leute motiviert sind zu wählen, und B, ne, so, es gibt die Leute, die wählen immer demokratisch oder Republikaner, aber es gibt auch, wie wir schon mehrmals erwähnt haben, diese Unentschieden oder diese Independent-Wähler. Und wie sie sich entschieden, dann wird am Ende die Ergebnisse ganz doll beeinflussen. Und wir fangen jetzt an mit Georgia. Georgia ist ein von den südlichen Staaten an der American Ostküste. Atlanta ist die größte Stadt da. Wenn die an der ersten Tag von früh wählen, haben 135.000 Leute in Georgia schon gewählt. Das ist schon eine Nummer, das ist mehr konsistent mit einer Präsidentswahl als mit einer Zwischenwahl, weil typischerweise weniger Leute wählen in Zwischenwahlen. In 2020, Georgia hat für Biden gewählt. Und ein Grund, warum Biden Georgia gewonnen hat, war die schwarze Wähler. Eine Dritte von seiner Bevölkerung ist schwarz und ist eine sehr wichtige Wählergruppe, das man muss haben im Boot, wie man sagt, zu gewinnen in Georgia. Es gibt zwei sehr wichtige Konkurrenz da und wir gucken erstmal auf den Senat. Es gibt zwei Kandidaten. Erstmal Raphael Warnock ist der Demokrat, auch der Amtsinhaber. Der hat letztes Jahr gewonnen nach einem Runoff, nach einer zweiten Wahl. Er ist ein Pastor von der Ebenezer Baptist Church, das ist die Kirche, wo MLK, Martin Luther King, Pastor war. Seine Konkurrent ist Herschel Walker. Herschel Walker ist ein Name, den ich kenne aus meiner Kindheit. Er war eine amerikanische Fußball-Legende. Er hat gespielt für die University in Georgia, wohnt zu letzter Zeit in Texas, aber viele Leute haben gesagt, dass Trump hat ihm extra zurückgeholt nach Georgia und hat ihm extra selber handpicked als der Kandidat, der könnte Raphael Warnock beziehen. Also Walker hat keine Erfahrung in Politik, er hat einen super Ruf als ein Athlet, aber nicht so einen super Ruf als Mensch. Er hat ein paar Kontroverse, die rausgekommen sind in die letzte Zeit. Es gab Vorwürfe von häuslichen Gewalt von seiner Ex-Frau, obwohl er gegen Abtreibungsrecht ist und sagt, dass es soll nicht erlaubt sein, egal was der Grund ist. Er hat selber bezahlt von seiner Freundin eine Abtreibung zu haben und hat auch empfohlen, dass die das auch machen. Für Leute, für wem das eine wichtige Thema ist, es ist schwer mit dieser Hypokratie vielleicht. Aber wenn für die Leute, die ihm unterstützen, was wichtiger ist, ist, dass die Republikaner gewinnen. In diesem Sinne, die können in die andere Richtung gucken. Die können sagen, ich habe schon gehört, ja, jeder macht Fehler. Ne? Also mindestens jetzt hat er das Licht gesehen. Für viele Leute, das ist wirklich egal, wer der Kandidat ist. Es könnte eine Gurke sein. Also die würden für diese Gurke wählen. Also Hauptsache ist, dass ihre Partei gewinnt und hilft, ihre Partei der Mehrheit wieder zurückzunehmen in der Senat. Jemand hat gesagt, ich habe gerade ein Interview gehört, dass die Entscheidung zwischen Warnock, der er gesagt hat, war nicht so auch besonders toll. Er hat auch der Vorwurf von einem Streit mit seiner Frau, andere Sachen, also Geheimnisse in seinem Leben. Und Walker, es ist wie eine Entscheidung zwischen Brokkoli und Blumenkohl. Ich weiß nicht. Also ich persönlich finde beide total lecker. Also
Obama war am Wochenende da.
Genau, Obama macht eine große Tour im Moment durch viel von die, nicht nur die Swing States, aber auch von der Midwest, von Wisconsin und Michigan. Er ist immer noch der Star der Demokratischen Partei. Biden ist nicht auf die Bühne. Manchmal ist Jill Biden unterwegs für manche Kandidaten, aber Biden wollen die nicht auf die Bühne in Georgia sehen, obwohl, wie gesagt, die haben für Biden gewählt. Und der Grund dafür ist, wie man sagt, ist the economy stupid. Viele Leute haben das Gefühl, dass es Biden schuld ist, dass Inflation so hoch ist, dass die nicht so gut gehen. Insofern besser ist zu erinnern an eine andere Zeit, so motiviert zu sein, besonders in dieser letzten Woche, Wendy, ist es wichtig, Wähler zu motivieren. Und es gab ich habe eine kurze Video gesehen, als Obama war auf die Bühne und jemand hat geschrien, we love you, wir lieben dich. Und er hat gesagt, ich liebe dich auch, aber was ich mehr liebe, ist, dass du wählst. Und dann hat er so lange gesprochen über, wie wichtig es ist zu wählen. Das ist die Idee von dieser Obama-Tour, ist die Leute zu motivieren, ein Feuer unter der Hintern zu machen und Leute weg von der Sofa zu schieben und ins Wahllokal.
Aber ist es auch wahrscheinlich der Fall in Georgia, dass, weil dieses Rennen so eng ist, wir werden nicht wissen, wer gewinnt. Weil in Georgia, du brauchst 50% die Stimmen. Und wenn nicht, dann kommen die Top 2 in ein Zweitwahl. Und das wird ganz am Ende des Jahres, denke ich, durchgeführt. Und so, es kann sein, dass der Senat bis dahin eine große Fragezeichen bleibt. Lassen wir uns jetzt reisen quer über den Staaten bis zum Arizona. Arizona liegt an der Südgrenze im Westen. Es ist der Bundesstaat, das leider, sage ich, spiegelt die negative Trends, dass wir in diesem Wahl jetzt sehen, Missinformation und Hass. Die Bundesstaat war immer republikanisch, aber seit Trump haben die Demokraten ein bisschen mehr Erfolg gehabt in Landesweitämter. Aber es tendiert absolut Richtung konservativ. Es ist immer noch Trump-Land. Alle Trump-Unterstützer-Kandidaten haben in die Vorwahlen gewonnen. Es ist ein Swing-State, ja. Aber es gibt mehr Republikaner als Demokraten sogar. Gibt es 4% mehr in einer engen Wahl. Das kann schon viel ausmachen. Und Inflation jetzt hilft Republikaner. Demokraten haben es dann in diese Zwischenwahl etwas schwer. Es ist auch wichtig hier zu sagen, dass es ist Ground Zero für die Wahlleugner. Arizona ist der Bundesstaat, wo die Cyber Ninjas in Maricopa County, die haben eine riesige Neuauszählung durchgeführt, um Wahlbetrug zu zeigen und kam nichts raus. Aber trotzdem jetzt alle 4 von die wichtigsten Ämter haben Wahlleugner dabei und die 3 Top-Landesämter natürlich alle Wahlleugner.
Wenn wir jemanden einen Wahlleugner nennen, bedeutet es, dass sie glauben Trumps Big Lie, dass der 2020-Wahl gestohlen war. Und sie versprechen, strengere Wahlgesetze durchzuführen.
Es ist die Bundesstaat, wo mehr Fälle von Wählereinschüchterungen jetzt stattfinden. Wir haben bewaffnete Beobachter gesehen in die Nähe von die Dropboxes. Leute stehen da mit Videokameras und die suchen Beispiele von illegaler Wähler. Wenn wir Kontroverse nach dem Wahl haben werden, ist dann hier in Arizona. Fangen wir an mit unserem Senatrennen in Arizona.
Es ist ein Rennen zwischen der All-American und der gefährlichste Kandidat Amerikas.
Mark Kelly, der Demokrat, gegen Blake Masters, ein Republikaner. Mark Kelly ist ein ehemaliger Astronaut und Navy-Kapitän, Geschäftsmann und Politiker. Er sitzt als Senator für Arizona seit 2020. Er ist auch der Mann von ehemaliger Gesetzgeber Gabby Giffords. Und vielleicht erinnern die Deutschen, dass sie war bei einem Attentat erschossen worden und beinahe getötet in 2011. 6 andere Leute starben genau bei diesen Schießereien in Tucson. Es sieht gut aus, relativ, für Mike Kelly. Er ist sehr eingerichtet auf diese unparteiische Mitte oder die ungefähre ein Drittel von die Wähler. Aber sein Gegner ist nicht zu unterschätzen. Und das ist Blake Masters, weil er von Trump unterstützt ist. Er war auch genannt bei manchen Journalisten als der gefährlichste Kandidat Amerikas. Er ist ein Venture Capitalist. Ich weiß es gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so ein Risikokapitalgeber. Er ist ein rechtsextremer Gläubiger. Mitch McConnell hat ihn sogar ernannt als ungeeignet für den Senat. Aber er hat Geld trotzdem gekriegt von Trump und ganz viel von Peter Thiel. Er schuldet die Schwarzen für Waffengewalt. Er macht Kelly verantwortlich für die Migrantenkrise in Arizona. Er nannte Mark Kelly ein Psychopath. Und ich habe gerade eben gehört, dass der libertäre Kandidat, das auch im Rennen war, ist gerade zurückgetreten aus dem Rennen und seine Unterstützung hinter Masters gegeben. Dieser Kandidat hatte nur 1% in die Umfragen, aber das konnte in eine enge Wahl der Unterschied machen. Das ist echt scary. Für der Gouverneurwahl
haben wir Pastellfarben gegen Technicolor.
Das ist Katie Hobbs, ein Demokrat, gegen Carrie Lake, die Republikaner. Carrie Lake ist ein ehemaliger Fernsehjournalistin. Das klingt vielleicht ein bisschen ähnlich zu Donald Trump, und es ist tatsächlich so. Und sie ist der Liebling von Trump, sogar vielleicht eine Vizepräsidentkandidatin in die Zukunft. Sie ist sehr gut aussehend, schlau, eine sehr schnell denkende Performer. Sie bleibt beim Thema, egal was die Frage ist. So, du kannst sie zum Beispiel nach ihrer Familie fragen und sie antwortet, die sind mir wichtig, deswegen, weil sie gegen diese gestohlene Wahl kämpfen. Sie dreht alles immer zurück zu ihren Themen. Sie ist absolut der neue Star der Republikanischen Partei jetzt. Aber auch ein Wahlleugner. Sie erkennt Biden nicht als Präsident an. Und die große Frage ist, falls sie verliert, wird sie die Niederlage einstehen? Carrie Lake sollte eigentlich weit vorne in diese Umfragen liegen. Aber sie hat nur ihre Nase vorne. Die große Frage ist, kann sie die Wähler außerhalb von die MAGA-Gruppe, die harte Trump-Unterstützer, überzeugen? Weil ohne eine größere Gruppe kann sie nicht gewinnen. Ihr demokratischer Gegner ist genau das Gegenteil von Carrie Lake. Katie Hobbs ist die jetzige Staatssekretärin. Und sie war auch vorher 8 Jahre im Arizona-Senat, sehr erfahrene Politiker. Und sie ist diejenige, die hat es ermöglicht, dass die 2020 Wahlstimmen in Arizona nicht geändert waren. Die wollten die elektorale Wahlmänner ändern. Sie hat es nicht erlaubt. Die wollten dann manche Bezirke nicht anerkennen. Das hat sie alles nicht erlaubt. Und es ist nur wegen Katie Hobbs, dass dann Arizona am Ende dann für Joe Biden gewonnen war. Die Ironie ist dann, dass sie jetzt gegen Carrie Lake, die Wahlleugner, kandidiert. Es ist ein Rennen zwischen die grelle Carrie Lake und Katie Hobbs ist eher leise und sehr pastell, ja. Sekretärin Hobbs und ihre Mitarbeiter haben im Verlauf dieser Kampagne Hunderte von Todesdrohungen und Gewaltdrohungen bekommen. So, es war bis jetzt nicht sehr einfach für die demokratische Seite. Carrie Lake nannte Hobbs ein Feigling, weil sie nicht mit Lake eine Debatte halten wollte. Aber Katie Hobbs hat gesagt, das wäre einfach nur ein Zirkus gewesen. Ja. Katie Hobbs nannte Lake eine Verschwörungstheoretikerin. Nicht eine nette Kampagne zwischen die beiden. Okay. Also, wenn diese erste zwei Rennen nicht genug wäre, Staatssekretärin ist jetzt zu besetzen, weil Katie Hobbs nicht mehr dieses Amt haben wird. Und das ist ein Rennen, wo der Republikaner, der heißt Mark Fincham, der ist einer der Hauptwahlleugner in die USA jetzt. Er war bei der 6. Januar-Erstürmung des Kapitals dabei und hat tatsächlich wirklich versucht, die 2020-Wahl zu kippen. Der ist natürlich von Trump unterstützt. Er war fast 10 Jahre Gesetzgeber in den Arizona-Parlament. Er ist von Twitter gesperrt wegen Wahllügen. Aber ich glaube, dass Elon Musk hat sein Konto wieder freigelassen diese letzte Woche. Fincham trägt oft große Cowboy-Hütte und sein persönlicher Stil ist als ein sonnengebackener Sheriff oder ein übertriebener Drogerie-Cowboy-Ästhetik beschrieben. Er hat fast gar keine Spende gesammelt. Und ist davon ausgegangen, dass er gewinnen kann, nur weil er auf dem Wahlzettel ist mit Carrie Lake und Blake Masters. Und dass die Euphorie für die beiden konnte bedeuten, dass er einfach dann auch reinkommt. Und sein Gegner heißt Adrian Fontes, Demokrat, hat über alle seine Jahre rund um Wahlämter gearbeitet. Die sind sehr eng jetzt zusammen in dieser Rennen. Aber die große Frage hier ist,
wer sollte die Verantwortung für die Wahlsysteme in Arizona übernehmen?
Wird Erfahrung oder Wut und Verschwörungstheorien gewinnen in dieses Rennen? Wenn Mark Fincham, der Republikaner, der Wahlleugner, gewinnt, dann es kann sein, dass alle Wahlregeln in Arizona sehr schnell geändert sein werden. Und ich werde nicht viel darüber sagen, aber es muss einfach nur erläutert sein, dass auch für die Generalstaatsanwaltamt gibt's noch einen Wahlleugner. Und es sieht auch so aus, als ob er auch für gewinnen könnte. Also in Arizona, diese 4 Rennen sind too close for comfort jetzt.
Das könnte große Auswirkungen, besonders in Arizona, wo so viele von den Kandidaten sind, Wahlleugner. was passiert, falls sie verlieren und dann nicht glauben, dass sie selber verloren haben. Wirklich one to watch. Aber another one to watch, noch eins zu beobachten, Wendy, ist Pennsylvania. Pennsylvania liegt an der Ostküste der USA. Vielleicht kennen Deutsche Pennsylvania wegen die zwei großen Städte Philadelphia und Pittsburgh. Es hat auch eine ordentlich Amish oder Pennsylvania Dutch, wie man sagt, Bevölkerung da. Es ist einerseits sehr industriell, sehr blue collar, aber auch ziemlich ländlich im Westen Teil der Stadt, aber immer eine sehr wichtige Stadt. In Pennsylvania, die sagen auch, man weiß nie. Die haben ihr Diehards Demokraten und auch Republikaner. Es war früher mehr demokratisch, als diese Blue-Collar-Workers mehr auf ihrer Seite hat. Aber jetzt ist es wirklich a toss-up, wie wir sagen. Es ist immer eine sehr wichtige Swing-State und das ist es in dieses Jahr auch. Pat Toomey ist der Senator in Pennsylvania, der geht jetzt in Rente und lässt seine Stelle offen für der Nächste. Also es gibt für den Senat zwei Kandidaten. Das finde ich einfach die spannendste Races von allen, weil die Kandidaten so interessant sind. Auf der republikanischen Seite, es gibt Dr. Mehmet Oz. Oz ist bekannt in den USA als ein Fernsehdoktor. Er war jahrelang bei Oprah, bei der Oprah Winfrey Show. Oprah ist für jemanden, die nicht Oprah kennt, für viele Leute, die vertrauen ihr Pastor, vielleicht ihr Arzt, vielleicht nicht, und Oprah. Ich meine, meine Mutter war ein von denen. Sie hat immer, also, was hat Oprah gesagt? Was würde Oprah dazu sagen? Also, Leute glauben Oprah. Und deswegen, Dr. Oz war ein von ihren regelmäßigen Gästen. Er hat immer so Rat gegeben, wenn es halt mit Medizin, mit Gesundheit zu tun. Und jetzt ist er der Trump-unterstützte Kandidat für die Republikaner. Er sieht sehr professionell aus, hat seinen Arzthintergrund, aber er ist auch eine Wahlleugner. Aber man muss sagen, weil er so viele Jahre vor der Kamera war, er ist sehr natürlich vor der Kamera, auf der Bühne mit Leuten. Er kommt aus New Jersey, nicht aus Pennsylvania. Er hat viel Geld verdient in die letzte Zeit, wie manche sagen, von Sachen verkaufen, die vielleicht nicht so richtig, wenn man großzügig sein will, medizinisch sind. Hat 10 Häuser und das versucht dann seine Gegner zu benutzen, zu sagen, dass er ein bisschen out of touch mit Wähler ist. Seine Gegner, John Fetterman, ist der Kandidat für die Demokraten. Er ist sehr außergewöhnlich. Fetterman ist dieser riesige Mann, glaube mehr als 2 Meter. Hat Tattoos, sieht aus wie eine Harley-Davidson-Biker, war eine Bürgermeister von einer kleinen Stadt in Pennsylvania mit einer ziemlich großen schwarzen Bevölkerung. Er hat Leute, die lieben ihn und auch aber Kritiker. Er hat eine ziemlich progressive Agenda. Er redet oft über Abtreibungsrecht, die Mindestlohn wird auch höher machen. Was man auch soll wissen über Fetterman, nicht nur, dass viele Leute auf beide Seiten sehen als so ein Everyman, jemand, mit dem man eine Bier trinken könnte. Aber die andere wichtige Sache ist, kurz vor der Vorwahl im Mai hat Fetterman einen Schlaganfall. War ziemlich heftig, wie man später verstanden hat. Könnte tödlich sein, aber er hat das überlebt. Aber dafür war er wirklich in die Sommermonate weg von die Bühne. Er war nicht zu sehen, war sehr präsent über Social Media, aber hat keine Interviews gemacht. Er sollte Mehmet Oz treffen, einmal auf die Bühne für eine Debatte, hat das abgesagt, aber gab es dann viel Kritik. Und deswegen hat er dann gesagt, warte mal, ich mach das doch. Was wir gesehen haben dann letzte Woche in der Debatte, Fetterman hat irgendwas, das heißt eine Auditory Processing Disorder auf Englisch. Das bedeutet, dass physisch ist er voll zurück. Er kann laufen, er kann bewegen wie normal, aber es dauert ein bisschen länger, bevor er kann reden wie früher. Und das heißt, dass manchmal ein Wort fehlt oder er sagt das falsche Wort oder er ist ein bisschen langsamer. Besonders in einer Debatte in dieser Situation hat man wirklich einen Nachteil. Ne? Es ist schwierig, weil man muss wirklich schlau sein, wirklich schnell sein. Aber wegen seiner Kondition, er hatte auch einen Bildschirm vor ihm, wo die Fragen und alles, was besprochen war, war dann auch Untertitel. Er konnte das dann lesen, sodass er sicher war, dass er alles verstanden hat und könnte dann seine Antwort geben. Sein Team hat auch gesagt, er würde manchmal die falsche Wort sagen, aber alles in Ordnung, er würde nur besser werden, sagt der Arzt. Die wollten, dass Leute das verstehen. Es gab eine Viewing-Party, ein Public Viewing von der Debatte von viel von seinen Unterstützern und es war so eine Party-Atmosphäre. Und dann, als es losgegangen ist, war der Luft ziemlich raus, wie wir sagen, wenn Leute haben gesehen, wie schwierig das war für ihn zu reden und zu reagieren. Und klar, dann kommen die Fragen, ob er wirklich so fit ist, besonders so eine Stelle wie Senator zu übernehmen. Wie gesagt, man die das viele wollen, einfach, dass eine Repräsentanten von ihrer Partei da im Senat ist und nicht von der anderen Partei. Insofern viele von seinen Unterstützer haben gesagt, ist mir egal, ob er so richtig jetzt sprechen kann oder nicht. Die glauben, dass er besser wird. Die glauben, dass die Situation besser wird. Und es ist besser als jemand wie Mehmet Oz oder eine Republikaner. Mehmet Oz, er hat auch ein paar Fehler gemacht wegen die Abtreibungsrechtfrage. Er hat gesagt, es soll eine Entscheidung zwischen einer Frau, ihr Arzt und die Lokalpolitiker. Und das war ein Fehler für ihn, weil viele Frauen haben gesagt, wie bitte? Meine Bürgermeister oder wie meinst du? Also Local Politicians, also geht gar nicht. Insofern, das war eine Fehler von ihm. Wir würden sehen, ob das wirklich einen Einfluss hatte für viele Leute. Debatte haben nicht so viel einen Einfluss. Es kann manchmal, wenn es wirklich gut oder wirklich schlecht läuft, ein, zwei Punkte bedeuten, was aber, wie gesagt, in diesem Wahlkampf kann viel bedeuten, weil das so eng ist. In die letzte Zeit gab es viele so hässliche Werbespots zu sehen in Social Media, im Fernsehen. Fetterman redet über, wie reich Oz ist und out of touch, wie er kommt aus New Jersey, nicht aus Pennsylvania. Wobei Oz sagt, dass Fetterman hat was zu verstecken, dass er nicht transparent ist, weil er hat das nicht vorher erzählt von seiner Gesundheitssituation. Sagt auch immer, dass er soft on crime ist und dass es wirklich Kriminalität ist, eine wichtige Thema, besonders in die großen Städte in Philadelphia, wo das ziemlich schlimm ist im Moment. Ob diese Werbespots, ob der Debatte, ob die wirklich eine große Auswirkung haben, müssen wir warten und sehen. Und das ist ein Wendy, wo wir, glaube ich, we will wait with bated breath, wie man sagt. Es ist sehr spannend zu sehen, wer würde da vorne durchkommen. Die andere richtige Konkurrenz in Pennsylvania ist das für der Gouverneurstelle zwischen Republikaner Doug Mastriano, der eine sehr enge Beziehung mit Trump hat und ist unterstützt von Trump, ist auch eine Wahlleugner, und Josh Shapiro, jemand, der hat eine lange Präsenz in Pennsylvania Politik, der unterstützt ist von der Demokratischen Partei. Also es sieht aus, wie Shapiro liegt nach vorne, aber das ist auch irgendwas. Mastriano hat also ziemlich extreme Meinungen als jemand, der gar nicht in Abtreibungsrecht glaubt und als jemand, der so häufig Verschwörungstheorie verbreitet hat. Insofern, das ist auch eine interessante Rennen, das wir würden in die kommende Woche beobachten.
Fliegen wir wieder zurück nach Westen, nach Nevada. Hier in Nevada ist die engste Rennen für Senat. Die beiden Kandidaten sind gleich auf jetzt in die Umfragen. Und die Frage ist, kann man genug Stimmen in die Städten gewinnen oder reicht es, wenn man große Gewinne in den ländlichen Bezirken einräumt? Ist es eine eher leise Rennen gewesen im Vergleich zu, was wir in Pennsylvania, Arizona und Georgia gesehen haben? Die demokratische Kandidatin ist Catherine Cortez Masto. Sie ist die Amtsinhaber. Und sie war die erste Latino-Senatorin überhaupt im Senat, wann sie gewonnen hat in 2016. Sie ist die ehemalige Staatssekretär auch. Aber sie ist die politisch am stärksten gefährdete Amtsinhaber überhaupt für die Demokraten. Inflation ist in Nevada besonders akut, wo Mieten und Benzinkosten schneller gestiegen sind als fast überall sonst im Land. Und Cortez Masto ist keinen Rampenlicksau. Sie ist eine sehr leise Frau, wenig Wörter. Viele wissen nicht, wofür sie steht, was sie wirklich gemacht hat.
Ihr republikanischer Gegner
ist Adam Laxalt. Und das ist eine sehr bekannte politische Familie in Nevada. Sein Vater und Großvater waren schon im Senat. Er ist auch die ehemalige Generalstaatsanwalt in Nevada. Also beide Politiker hier haben ganz viel politische Erfahrung. Der hat die Unterstützung von Trump auf jeden Fall. Aber er auch bleibt aus dem Licht, gibt keinen Interviews, weil er offenbar gar keinen Gaff machen will. Er möchte lieber nur auf die Bühne stehen, wenn Trump da ist. Deswegen ist diese Wahl eine sehr interessante zu folgen, aber schwerer einfach einzuschätzen. Die Latino-Wähler in Nevada sind ein Muss. Man muss die Latino überzeugen. Die wichtigste davon ist die Culinary Workers Union in Las Vegas, so dass eine Gewerkschaft für Restaurant, Hotel und Casino-Mitarbeiter. Diese Gewerkschaft hat letzte Woche ihre Unterstützung hinter Cortez Masto gegeben. Das konnte das schon entscheiden, aber die Demokraten dürfen nicht dieses Sitz verlieren. Es gibt auch ein paar Rennen in andere Bundesstaaten, die können Überraschungen abliefern. Reisen wir zurück auf die Ostküste zu Florida. Eine, das nicht so unbedingt eng ist, ist der Gouverneurwahl. Ist wichtig, weil es ist ein bisschen Vorschau für alle. Das ist Ron DeSantis, der ist Amtsinhaber als Gouverneur und Republikaner. Und der ist gegen der Demokrat Charlie Crist, der ehemalige Gouverneur von Florida. DeSantis wird auf jeden Fall gewinnen, aber es ist sehr interessant, ihn zu beobachten, weil er wahrscheinlich für Präsident in 2024 kandidieren wird. Im Senat aber, es gibt Amtsinhaber Marco Rubio, Republikaner, und er ist im Rennen gegen Val Demings, eine schwarze Frau. Sie ist zweimal schon gewählt für das Repräsentantensitz. Sie ist eine ehemalige Polizeichefin in Orlando und wäre dann die erste schwarze Frau von Florida im Senat, wenn sie gewinnen würde. Was hier so interessant ist, dass Val Demings, ein Demokrat, kommt sehr nah aber an Rubio ran in diesem Kampf. Sie hat sich gezeigt als eine Frau, die viel vorhat als Politiker. Es ist auch interessant, in Florida zu beobachten, was für Wahlrechte gibt's. Die Regierung von Gouverneur Ron DeSantis hat verhaftet 20 überwiegend Schwarze und beschuldigte sie, illegal gewählt zu haben. Sie sind alle Ex-Straflinge und die haben gefragt, ob sie zuerst wählen dürften. Und waren alle gesagt, ja, dürfen sie. Aber die würden dann später beschuldigt, gegen ein staatliches Gesetz verstoßen zu haben, das eine Person verbietet, die wegen Mordes oder Sexualdelikten verurteilt würden, nachdem sie ihre Strafe verbüßt haben, nicht wählen darf. Das Problem ist, dass alle die Wahlmitarbeiter kennen auch nicht die Regeln gut genug. Und DeSantis hat auch eine Wahlpolizeitruppe zusammengebaut. Die sollten auf die Integrität der Wahlbeobachtung machen. Und ob das zu weiteren Stößen an Wahlrechte kommt, das wissen wir noch nicht. North Carolina und Ohio haben auch sehr interessante Rennen.
Ja, kurz, Ohio hat einen republikanischen Senator. Er geht jetzt in Rente ab das zwei Amtszeiten und seine Stelle ist offen. Wir müssen erinnern, Ohio hat für Trump gewählt in 2020. Es gibt zwei Leute. Tim Ryan, er ist der Demokrat, er ist eine Hausabgeordnete seit 2003 gegen J.D. Vance. Und J.D. Vance, wie andere Trump-Kandidaten, J.D. Vance ist auch unterstützt von Trump, hat irgendwas, das macht ihm ein bisschen bekannt. Und was macht Vance bekannt, ist das Buch, das er geschrieben hat. Es heißt Hillbilly Elegy. Er hat in der Buch gesagt, ich bin kein Republikaner, ich bin kein Demokrat. Ich erzähle nur die Geschichte von meiner Familie und warum die so ist in Ohio, in West Virginia, in diese Gegend, wo er herkommt. Aber in die letzte Zeit, er hat entschieden, dass er ist doch Republikaner, nicht nur Republikaner, aber MAGA-Republikaner. Und seit er der Unterstützung von Trump hat, hat er richtig skyrocketed und viel mehr Unterstützung bekommen, hat der Vorwahlkampf gewonnen und ist jetzt neck und neck ziemlich eine enge Rennen mit Tim Ryan. Und interessant ist, dass die Mehrheit in Umfragen für Frauen haben gesagt, die würden für Tim Ryan wählen und die Mehrheit von Männern für J.D. Vance. Was das bedeutet, Ja, kann man nur spekulieren, aber die Frage ist, ob das vielleicht mit Abtreibungsrecht zu tun hat. Und da, das Vance ist dagegen und Tim Ryan als der Demokrat ist für Abtreibungsrecht auf die Bundesniveau. In North Carolina, meine zweite Heimatstadt, das ist eine auch ein Battleground State. Die haben keinen Demokrat gewählt für Senat in mehr als 10 Jahren. Der Republikaner geht auch in Rente und seine Stelle ist offen für entweder der Republikaner Ted Budd. Er ist jetzt eine Abgeordnete in der House und unterstützt auch bei Trump. Am Wochenende hat viele verschiedene republikanische Promis, die haben, waren auf die Bühne für ihn. Und er dreht sich gegen Cheri Beasley. Sie ist eine ehemalige North Carolina State Supreme Court Judge. Sie ist eine schwarze Frau und eine ziemlich starke Kandidat. Eigentlich ist es auch eine enge Rennen. Sie ist auch eine Demokratin, die hat sich versucht, sich von Biden zu distanzieren. Aber also Ted Budd auch. Er ist nicht auf die Bühne mit Trump. Wie gesagt, es gibt andere Republikaner, die haben für ihn was gesagt, aber Trump nicht. In North Carolina, die Hauptthemen im Moment sind auf jeden Fall die Wirtschaft und Inflation, aber auch Kriminalität und Ausbildung, also Culture Krieg. Im Moment, es sieht aus wie Bud hat ja ein bisschen einen Vorteil, aber nicht mehr als ein paar Punkte. Insofern, es wird sehr, sehr eng und das würde mich persönlich interessieren. Müssen wir sehen.
Was passiert dann nächste Woche? Am Dienstag wird gewählt. Deswegen werden wir Mittwoch oder Donnerstag erst unsere Podcasts rausbringen nächste Woche. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir etwas am Dienstag schon wissen werden. Am Mittwoch vielleicht. Kann sein, dass wir mehrere Wochen warten müssen oder länger, bis wir wirklich wissen, zum Beispiel, wer die Mehrheit im Senat hat. Keine Sorge, wir werden etwas rausbringen.
Wir sind da nicht nur pünktlich am normalen Tag, aber auf jeden Fall, das Wahl wird uns sehr beschäftigen in die kommenden Tage. Vielleicht machen wir noch eine lange Nacht, wo wir schlafen ein auf der Sofa und wachen auf zu einem
Nägel kauen, ja.
Genau.
Oh man, aber das war's für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast oder wollen einfach mit uns weinen oder Nägel kauen, dann bitte benutze unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns eine Mail amerikaübersetzt@gmail.com. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte positive Bewertung schreiben, deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierte Reha Omayor und Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jiffer Bourguignon. Bis nächste Woche.